Willkommen zu Freigedacht, ein Podcast der Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit in Kooperation mit der Europäischen Akademie Berlin und dem Europa-Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Freigedacht, dem Podcast, den die Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit gemeinsam mit der Europäischen Akademie produziert. Er ist Teil des Europa-Podcasts der Europäischen Akademie und erscheint monatlich. Heute diskutieren wir über ein ganz aktuelles Ereignis, über den NATO-Gipfel in Ankara. Damit Sie, wenn Sie das hören, wissen, wann wir das genau aufzeichnen. Wir haben gerade noch die erste Hälfte ungefähr der Pressekonferenz von Donald Trump gemeinsam verfolgt und denken, dass jetzt nichts mehr so Wichtiges kommt und wir trotzdem schon jetzt über die Ergebnisse des NATO-Gipfels sprechen können. Damit übergebe ich an meine Kollegin von der Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit, Johanna Hans, die Ihnen unsere heutigen Diskutanten, unsere heutigen Gäste vorstellen.
Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite und ich freue mich, dass wir auch heute wieder so zwei ausgewiesene Expertinnen und Experten dabei haben. Zum einen mit dabei ist Carrie Hoppe. Sie ist Beisitzerin im Bundesvorstand der FDP, ist selbst Reserveoffizierin der Bundeswehr und organisiert das Munich Security Breakfast im Rahmen der Münchner Sicherheitskonferenz. Herzlich willkommen, Carrie.
Vielen Dank für die Einladung.
Außerdem haben wir heute Roman Goncharenko zu Gast, der für die Deutsche Welle vor allem über die Außen- und Sicherheitspolitik in Bezug auf die Nachfolgestaaten der Sowjetunion berichtet. Auch ein ganz herzliches Willkommen an Sie, Herr Goncharenko.
Danke für die Einladung.
Ja, und wir haben es ja gerade gehört, der NATO-Gipfel ist soeben zu Ende gegangen. Gerade haben wir noch die Pressekonferenz zusammen geschaut. Vielleicht fangen wir mit dir an, Carrie. Was ist dein genereller Eindruck von diesem ganzen Treffen? Also teilst du Donald Trumps Meinung, dass es eine tremendous unity war? Also hat dieser Gipfel tatsächlich Geschlossenheit demonstriert oder hat er deiner Meinung nach eher deutlich gemacht, wie groß tatsächlich jetzt die Spannungen mittlerweile in diesem Bündnis sind? Was würdest du ganz allgemein als Urteil über diesen NATO-Gipfel fällen?
Naja, mir ist da ehrlicherweise insbesondere ein Bild im Kopf geblieben, als Rutte und Trump nebeneinander saßen und wenn man da auf Ruttes Gesicht geblickt hat, während Trump sprach, hat man immer so ein leicht gequältes Lächeln gesehen, ein scheues Nicken. Und ich glaube, das zeigt ganz gut, es ist mal wieder ein NATO-Gipfel, wo man jetzt nicht eigentlich traut, über große strategische Fragen, über Fragen der Doktrin zu diskutieren und Zukunftsvisionen zu spinnen, sondern man versucht irgendwie Trump zu appeasen und möglichst ihn irgendwie zufriedenzustellen, um nicht in so einer Katastrophe zu enden wie letztes Jahr. Also ich sehe das jetzt nicht wirklich als großes Aufbruchssignal, sondern hat es irgendwie geschafft, eine große Katastrophe abzuwenden, aber als strategischen Sieg, so würde ich das Ganze ehrlicherweise nicht bezeichnen wollen.
Herr Goncharenko, Sie beobachten ja sehr genau die Ereignisse um die Ukraine, um den Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine und insgesamt an der östlichen Flanke der NATO. Denken Sie, dass sich für die Ukraine und für die strategische Situation der Ukraine eher etwas gebessert hat? Hat es sich verschlechtert oder hat es keinen großen Einfluss darauf, wie die Ukraine dasteht? Wie ist Ihre Einschätzung?
Also meine erste Reaktion ist so viel Lob oder positive Stimmung Richtung Europa, aber auch Richtung Präsident Zelensky habe ich selten von Donald Trump gehört. Und ich bin aber vorsichtig, weil wir wissen, bei Donald Trump kann sich das sehr schnell wieder ändern. Insofern würde ich abwarten, was da wirklich passiert und geschieht. Ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, da haben die europäischen Staatschefs, vor allem diejenigen, die in G7 auch dabei sind, und Deutschland inklusive natürlich, hervorragende Arbeit geleistet. Und der Gipfel in Ankara schließt sich nahtlos an den G7-Gipfel in Frankreich, wo Donald Trump auch schriftlich zum Beispiel Unterstützung für die Ukraine zugesagt hat. Und da gab es auch sehr wichtige Sachen in der Deklaration damals, das jetzt offenbar weiterverfolgt wird, vor allem was die Produktion von Waffen für die Ukraine im Westen ist, also amerikanische Waffen bezahlt von Europäern, aber produziert in Europa. In erster Linie geht es für Präsident Zelensky natürlich um Flugabwehrsysteme Patriot, die amerikanischen Systeme, wo die Ukraine nicht genug also diese Flugkörper hat. Also Systeme gäbe es wohl mehr oder weniger genug, aber die Raketen selbst, die sind Mangelware und das Ergebnis sehen wir fast täglich, wo Russland die einsetzt und auch zivile Objekte, Wohnhäuser in der Hauptstadt und woanders zerstört und viele Menschen sterben. Und Donald Trump hat eben vor der Pressekonferenz wohl angedeutet, die USA seien bereit, eine Lizenz für die Ukraine zu geben, für Patriot-Raketen. Offenbar geht es darum, sie in Europa zu produzieren. Wir wissen, dass in Deutschland ein Werk gebaut wird und möglicherweise Ende des Jahres die ersten Raketen da produziert werden, aber das wird nicht reichen. Die Ukraine braucht viel, viel mehr. Und das, was Donald Trump gesagt hat, hat mich wirklich überrascht. Er hat gesagt, bestimmte Systeme, Waffensysteme, da muss man 1 oder 1,5 Jahre warten und ich möchte, dass jetzt in wenigen Wochen gemacht wird. Das klingt für mich nach einer Revolution, aber wie gesagt, aus Erfahrung bin ich da vorsichtig. Ich möchte erstmal sehen, wenn die Verträge unterzeichnet werden und wir dann mehr wissen.
Kann ich da noch gleich eine Anschlussfrage stellen, Herr Goncharenko? Haben Sie schon gesehen, wie dieser Gipfel möglicherweise in Moskau gelesen wird? Also jetzt auch gerade vor diesem Hintergrund der Patriot-Lizenz, die da gegeben werden soll. Also wie wird der da eingeordnet? Glauben Sie, das ist ein Signal der Abschreckung? Oder wird da der NATO-Gipfel eher so gelesen oder die NATO an sich als ein Bündnis, das mit sich selbst ringt?
Nun, Russland lässt sich sowas natürlich nicht anmerken, aber ich glaube, das sind ganz harte Nachrichten für Wladimir Putin, den russischen Präsidenten, die jetzt aus Ankara kommen. Und zwar, nicht nur soll die Ukraine mehr Geld bekommen, also nicht nur die 90 Milliarden, die schon die Europäische Union für die kommenden 2 Jahre zugesagt hatte, 26 und 27, sondern 140, also es muss noch zusätzlich Geld dazukommen für Waffenkäufe für die Ukraine, das ist sehr wichtig. Aber auch vor allem diese Lizenzen, Patriots, das ist tatsächlich eine Achillesferse der ukrainischen Luftverteidigung und das ist wahrscheinlich, das könnte mit der Zeit, das wird nicht schnell passieren, aber wenn tatsächlich in einem halben Jahr oder in einem Jahr die Produktion startet und massiv ausgeweitet werden sollte, dann würde das tatsächlich eine Wende im Krieg bedeuten. Denn solche ballistische Raketen, darum geht's, das ist das ukrainische Ziel Nummer 1, ballistische Raketen besser abwehren zu können. Besser als jetzt, denn jetzt gibt es kaum mehr Möglichkeiten. Also es gibt nur einzelne Flugkörper, die noch geliefert werden. Und das sind ganz schlechte Nachrichten für Wladimir Putin, denn er weiß jetzt, dieser Krieg kann ihn lange führen und er hat angedeutet, dass er ihn weiterführen möchte, unverändert, so wie bis jetzt, vielleicht noch ausweiten. Das befürchtet man in der ukrainischen Hauptstadt, dass Russland eben weitere Frontabschnitte öffnen könnte, um die Ukraine zu schwächen, dass das nicht fruchten wird. Das ist die Botschaft aus Ankara, ja, dass die Allianz steht. Aber wie gesagt, ich wäre da trotzdem vorsichtig. Ich bin mir sicher, dass Wladimir Putin nochmals versuchen wird, Donald Trump auf seine Seite zu ziehen. Aber so wie der Stand jetzt ist, während wir sprechen, und das ist der Eindruck schon seit einigen Wochen, da ändert sich was in Washington, da ändert sich was bei Donald Trump. Er ist sauer auf Wladimir Putin, auf dessen Kompromisslosigkeit, und ich glaube nicht, dass das sich schnell ändern wird.
Ja, wenn ich das noch einmal unterstreichen darf, also jetzt habe ich mit Kritik an dem Gipfel begonnen, aber die Entwicklung im Vergleich zum letzten Jahr ist ja durchaus eine positive und das Wichtigste, was wir jetzt irgendwie aus diesen letzten Tagen nehmen konnten, war, dass wir uns in die richtige Richtung entwickeln, dass die finanzielle Unterstützung für die Ukraine steht, dass die materielle Unterstützung mit System steht und dass zumindest wieder ein gemeinsamer Wille zwischen Europa und den Vereinigten Staaten entsteht und da sehen wir durchaus positive Signale, die mit Sicherheit nicht gut aufgenommen werden im Kreml.
Vielleicht eine Frage, um das in einen noch größeren Kontext einzuordnen. Welche Rolle spielt der Irankrieg, in den ganzen Abwägungen, die die USA, die Trump, die seine Berater da gerade machen. Der läuft ja offensichtlich nicht ganz so wie geplant, um es sehr vorsichtig auszudrücken. Und auch die Friedensverhandlungen, die Verhandlungen sind sehr schwierig. Ist das derzeitige Verhältnis zur NATO, das ein wenig im Ton auf die NATO auch zugehen, auch ein Ergebnis dessen, dass er Trump und seine Mannschaft merken, dass sie auch die NATO brauchen und dass sie auch die Europäer brauchen?
Also ich glaube, dass ich es mir nicht anmaßen will, genau zu verstehen, wie die strategischen Überlegungen im Weißen Haus sind, weil ich weiß auch gar nicht, ob es überhaupt strategische Überlegungen im Weißen Haus gibt. Aber ich glaube, was klar ist, man braucht wieder einen kommunikativen Sieg. Man muss wieder positive Nachrichten kommunizieren, weil positive Nachrichten und gute Nachrichten und Erfolge in den letzten Wochen und Monaten, insbesondere im Hinblick auf den Iran, rar gesät waren, auch wenn man alle 24 Stunden gefühlt wieder einen neuen Waffenstillstand kommuniziert hat. Und ich glaube, man kann schon mutmaßen, dass es für Trump ein kommunikativer Win ist, zu sagen, na gut, wir haben die Europäer dahin bewegt, dass jetzt die Verteidigungsausgaben weiter stärken, dass die Europäer eingesehen haben, sie müssen mehr Verantwortung übernehmen, sie müssen das auch mit konkreten Zahlen, mit Finanzmitteln irgendwie unterlegen. Also ich glaube, das spielt schon mit rein, dass man versucht, diese Verantwortungsübernahme der Europäer als eigenen Sieg zu frame. Ich habe da einen ganz, ganz schönen Satz gelesen, und zwar, die NATO muss europäischer werden, damit sie transatlantisch bleiben kann. Und ich glaube, das kann die USA für sich als Erfolg verbuchen.
Sozusagen diese vielbeschworene NATO 3.0, wie es da heißt, diese Weiterentwicklung und hin zu einer Europäisierung. Es gab ja auch im Vorfeld schon vom Gipfel Gespräche über deutsch-amerikanische Rüstungskooperation und über diesen möglichen Verkauf der amerikanischen Tomahawk-Marschflugkörper. Gab es da jetzt Bewegungen in dieser Hinsicht?
Bei Tomahawk, Donald Trump hat es zwar erwähnt, aber in dem Kontext, dass die USA diese starken Waffen haben, die alle haben wollen. Aber ich glaube nicht, dass da sich was ändert. Ich glaube, die Amerikaner haben es deutlich gemacht, dass es bei Tomahawks nicht klappt. Bei anderen bleibt abzuwarten. Ich schließe es nicht auf. Aber ich glaube, die schneller entwickeln als bisher. Und ich glaube, das passiert schon. Also es gibt ja diese Programme, wo mehrere Länder sich beteiligen, auch Deutschland, die vergleichbare Systeme entwickeln. Das wird vielleicht noch 2, 3, 4 Jahre dauern. Kann man schlecht einschätzen, wie schnell das geht. Aber die Botschaft ist längst angekommen. Und ich würde es nicht ausschließen, dass Deutschland noch welche Waffen von den USA bekommt. Vielleicht noch ein Satz kurz zu Iran. Es ist alles noch sehr, sehr instabil und es kann noch sich noch ändern. Wir sehen ja, während wir sprechen, gab es wieder gegenseitige Beschuldigungen und es wurde wieder geschossen. Und deshalb, wenn es wieder kippt und die Straße von Hormuz wieder blockiert wird vom Iran auf unabsehbare Zeit, kann es auch wiederum die USA, aber auch die westlichen Staaten, aber auch in Europa hier in sehr schwierige Lage bringen, wegen der gestiegenen Spritpreise. Man hat sich gerade gefreut, dass es jetzt nach unten gegangen ist, aber das ist so instabil und das hätte dann wiederum Auswirkungen auf alles, auch das Verhältnis zwischen Washington, Berlin, Paris und London.
Vielleicht, wenn ich noch eine Sache ergänzen darf, Herr Gonczarenko, zum Thema gemeinsame Rüstungsentwicklung. Ich glaube, da ist es auch ganz wichtig im Nachhinein für die Europäer, dass wir nicht nur über konkrete Zahlen sprechen, wie viel wollen wir eigentlich rein quantitativ, wie viel Geld wollen wir in Rüstung investieren, sondern was für konkrete Fähigkeiten wollen wir aufbauen. Also Spanien, die machen das zwar in einem anderen Hintergrund, aber die haben schon einen Punkt, dass sie nicht von konkreten Zahlen sprechen wollen, sondern von konkreten Fähigkeiten, die sie entwickeln wollen, weil wir ja merken, in Sachen Rüstungskooperation, jetzt ist gerade FCAS im Vorhinein der ILA gescheitert, beziehungsweise da gab es schlechte Nachrichten. Da müssen wir schon noch besser werden, auch was die Zeitperspektiven angeht. Wie lange brauchen wir eigentlich, um große Innovationssprünge zu machen? Das ist, wenn wir auf 2029 blicken, zum Teil einfach noch viel zu lang. Also da müssen sich auch die nationalen Beschaffungssysteme anpassen, dass wir in kürzeren Zyklen beschaffen, dass wir schneller iterieren, dass wir all das, was wir in der Ukraine an schnellen, innovativen Entwicklungen sehen, auch in den nationalen Entwicklungen und internationalen Kooperationen abbilden können, weil da teilweise einfach die Zeitfenster, es ist schön, wenn wir 2035 irgendeine krasse technische Innovation bekommen, ist aber einfach zu weit weg und nicht schnell genug. Also da würde ich mir auch hochgestecktere Ziele zum Teil wünschen.
Würden Sie sagen, Frage geht an beide, um das Thema Rüstung so ein bisschen abzubinden und Rüstungsindustrie und dann vielleicht nochmal zu strategischen Fragen zu kommen, dass die Politik von Trump, seine Drohung, seine Volatilität, dass die einen Beitrag dazu geleistet hat, vielleicht unfreiwillig, dass die Kooperation auch zwischen den anderen NATO-Staaten bei bestimmten Waffensystemen, die gegenseitigen Lieferungen, die Auftragserteilung stärker geworden ist, dass sozusagen diese Volatilität dann in dieser Hinsicht tatsächlich diesen Effekt hatte, dass wir zum Beispiel U-Boote an Kanada liefern und vieles mehr, dass es zwischen den Ländern jetzt tatsächlich mehr konkrete Zusammenarbeit gibt.
Ich würde da durchaus zustimmen wollen, dass es uns gezwungen hat, uns mal Gedanken zu machen, wo sind eigentlich unsere großen Fähigkeitslücken und wie können wir die in Europa selbst abdecken, entweder durch nationale Bemühungen oder durch internationale Bemühungen. Also Sie kennen vermutlich auch das Papier Sparta 2.0 von der DGAP, wo bestimmte Fähigkeitslücken identifiziert wurden. Und ich glaube, dass ohne Trump ehrlicherweise diese knallharte Analyse der eigenen Unfähigkeit/Fähigkeit gar nicht passiert wäre und das für das europäische Innovationsökosystem am Ende sehr, sehr gut war. Also man sieht ja auch allein in Deutschland, was in München an Risikokapital gelandet ist, um beim Thema Drohnen voranzukommen. Ich hätte mir gewünscht, dass es diesen Druck aus den USA nicht gebraucht hätte, aber ich befürchte fast, dass er notwendig war, um das zu forcieren.
Das sehe ich genauso. Dieser Druck war schon vor Trump da, von Wladimir Putins Seite, aber der war offenbar nicht ausreichend für die Europäer.
Man dachte immer, die Amis lösen das Problem, um es ganz vulgär zu sagen. Ja, leider.
Ja. Und vielleicht auch noch ganz passend dazu, Herr Goncharenko, vielleicht haben Sie dazu auch noch mehr Insights, weil just gestern hatte ja auch noch Zelensky getwittert bei X, dass es jetzt ein Drohnenabkommen mit Deutschland geben soll und dass beide wohl am Aufbau eines gemeinsamen europäischen Raketenabwehrsystems arbeiten wollen. Haben Sie da noch mehr Infos zu als diese
Ankündigung? Noch nicht, aber das passt ins Bild. Das wurde ja auch in Berlin angekündigt, als Zelensky da war. Und die Ukraine hat schon solche Abkommen mit mehreren Ländern unterzeichnet. Das ist wohl so ein Rahmenabkommen, wo es nicht nur darum geht, Drohnen zu produzieren oder zu entwickeln, sondern auch das Know-how zu teilen, wie man sie am besten einsetzt. Darum geht es. Und ich glaube, das ist tatsächlich ein ganz neues Kapitel. Und generell würde ich sagen, ist es wichtig, wenn wir über Ankara sprechen. Es ist tatsächlich... Man kann das nicht oft genug sagen. Es ist eine andere Ukraine und ein anderer Zelensky, der jetzt in Ankara bei dem NATO-Gipfel war oder zuvor bei dem G7-Gipfel in Evian in Frankreich. Es ist ein Präsident eines Landes, das schon nicht nur im fünften Kriegsjahr die zweitstärkste Armee der Welt abwehrt, erfolgreich, sondern auch ganz neue Waffen entwickelt. Und diese Waffen möchten jetzt plötzlich alle haben. Allein Deutschland, nachdem die USA gesagt haben, keine Tomahawks, wir haben gerade darüber gesprochen, reiste Boris Pistorius, der Verteidigungsminister, nach Kiew. Es gab mehrere Vereinbarungen, die unterzeichnet wurden. Und offenbar sind es ukrainische Marschflugkörper, die ganz neu während des Krieges entwickelt wurden. Plötzlich hat auch Deutschland Interesse daran und auch andere Länder. Denn das ist eine Waffe, die schon im Einsatz ist im Krieg. Man kann darüber sprechen, wie viel Hightech da drin steckt. Aber das kann als eine Überbrückung dienen und wird auch offenbar so gesehen, auch in Berlin.
Wenn wir uns jetzt nochmal sozusagen das große Ganze angucken, also schon natürlich merklicher Retreat der USA, die dann nicht mehr in diesem Maße als Sicherheitsgarant Europas eintreten wollen, stellt sich natürlich die Frage, wer irgendwie in diesem Bündnis da jetzt vorangeht, also wer quasi diese Lücke schließen kann. Und da vielleicht an dieser Stelle, es sei ein bisschen Eigenwerbung erlaubt, hat die Friedrich-Naumann-Stiftung erst kürzlich diese Woche eine Umfrage herausgegeben, die wir mit Ipsos durchgeführt haben.
Und da haben wir konkret unsere europäischen Verbündeten gefragt, wie die zu einer deutschen Führungsrolle in der europäischen Sicherheitspolitik stehen würden. Und siehe da, jeder Zweite befürwortet das. Vielleicht die Frage an dich, Carrie. Hast du das Gefühl, dass diese Message auch bei der Bundesregierung angekommen ist? Also, dass da auch vor allen Dingen auch viel auf Deutschland geschaut wird, jetzt wo die USA sich mehr zurückziehen, dass wir da vor allen Dingen auch eine politische Führungsrolle einnehmen sollen?
Kurze Verständnisfrage zu der Umfrage. Die Befragten waren internationale Befragte oder Befragte in Deutschland?
Acht NATO-Staaten.
Acht NATO-Staaten, okay.
Genau. Ja, und die Türkei, Polen, Frankreich und noch ein paar mehr.
Also ich glaube, dass die Bundesregierung sich durchaus bewusst ist, dass das die internationale Erwartungshaltung ist. Und das ist auch mein persönlicher Eindruck, den ich jetzt nicht mit bisher nicht mit Zahlen unterlegen konnte, aber deswegen freut es mich, diese Zahlen zu hören, dass das eigentlich europäischer und transatlantischer Konsens ist. Aber ich glaube, was mir persönlich auch Sorge bereitet, ist, dass sich viele in Deutschland nicht so ganz einig sind innerhalb der Bevölkerung, inwiefern sollten wir sicherheitspolitisch tatsächlich international Verantwortung übernehmen. Und da kann ich der Bundesregierung nur dazu raten, da nicht auf den Support aus der Bevölkerung, auf den Rückhalt zu warten, sondern da wirklich Schritte nach vorne zu machen. Da ist es unsere Aufgabe, auch als Liberale klar zu machen, wir müssen in so unsicheren Zeiten internationale Verantwortung übernehmen. Wir müssen das mit Finanzmitteln unterlegen, mit militärischen Fähigkeiten unterlegen. Und das wird von unseren europäischen Partnern tatsächlich auch so gewünscht. Aber das ist, glaube ich, eine anhaltende gesellschaftliche Verantwortung oder eine anhaltende gesellschaftliche Herausforderung, einen breiten gesellschaftlichen Konsens zu generieren.
Und natürlich auch, sage ich mal, eine schwierige Aufgabe, da die Unterstützung politisch zu vermitteln und auch aufrechtzuerhalten in der Bevölkerung. Denn zum Beispiel in der Ukraine, wir gehen jetzt da ins dritte Kriegsjahr. Und klar haben wir gerade
Fünfte. Aber eigentlich ist es das zwölfte Jahr. Dann begann 2014 mit der Annexion und Besatzung der Krim.
Absolut. Und gleichzeitig gibt es konkurrierende Kriege, wie zum Beispiel Nahost, die da um Aufmerksamkeit auch konkurrieren. Vielleicht die Frage an Sie, Herr Goncharenko, auch als Ukrainer, was würden Sie sich in dieser Hinsicht vielleicht von der Bundesregierung wünschen, wie wir auch diese langfristige Unterstützung hier in unserer Bevölkerung sichern können?
Das ist eine gute Frage, aber ich bin da relativ optimistisch, beziehungsweise ich sehe die Umfragen, die zeigen, dass eine Mehrheit der deutschen Bevölkerung weiterhin die Ukraine unterstützt und dafür ist, auch Waffen zu liefern, dass ein relativ großer Teil dagegen ist. Kann ich verstehen. Dafür gibt es sehr viele Gründe. Das wäre dann ein Thema für eine andere Sendung. Aber ich glaube, was bis jetzt fehlt, und da möchte ich auch dem Bundeskanzler oder dem Verteidigungsminister widersprechen, sind Marschflugkörper Taurus. Die Ukraine hat schon seit Jahren darum gebeten. Friedrich Merz hat sie versprochen, beziehungsweise hat die damalige Regierung kritisiert von Olaf Scholz, dass sie nicht geliefert wurden. Offenbar ist auch Merz nicht bereit, das zu tun. Ich widerspreche, wenn ich höre von Bundeskanzler, dass die Ukraine das nicht mehr brauche, dass sie eigene Waffen habe, die weitreichend sind und stark sind und dass Deutschland eben die Produktion solcher Waffen mit Geld unterstützt. Das stimmt alles. Tatsächlich ist die Ukraine der Bundesregierung sehr dankbar, die jetzt tatsächlich diese Langstrecken, es geht um Drohnen vor allem, aber auch um Raketen, unterstützt. Und wir sehen diesen Einsatz jeden Tag oder jeden zweiten Tag, wo Raffinerien angegriffen werden, die russische Infrastruktur. Und das bringt Russland tatsächlich in große Schwierigkeiten, zum ersten Mal seit dem Überfall im Jahr 22. Aber andererseits, diese Marschflugkörper Taurus, die deutsch-schwedischen, die sind trotzdem sehr wichtig für die Ukraine, denn da sind bunkerbrechende Waffen die schon sehr, sehr große Wirkung haben könnten. Und deshalb wäre auch mein Appell an die Bundesregierung, nochmal drüber nachzudenken, diese Waffen zu liefern. Denn die Ukraine braucht jeden Marschflugkörper. Nicht nur die Briten und die Franzosen, die bis jetzt geliefert haben. Auch Deutschland könnte sich dem anschließen. Oder sollte auf jeden Fall, denke ich.
Wenn ich da einmal auch das in dieselbe Kerbe schlagen darf, ich glaube, es steht einem deutschen Bundeskanzler nicht gut zu Gesicht, der Ukraine zu erklären, welche Waffensysteme und welche Systeme sie brauchen oder nicht brauchen. Das obliegt allein der Ukraine, das zu definieren. Und es ist Verantwortung des deutschen Bundeskanzlers, diese Systeme zu liefern. Und wenn er merkt, er hat nicht den gesellschaftlichen Rückhalt, dann muss er für diesen gesellschaftlichen Rückhalt werben. Und mir ist bewusst, dass es eine schwierige Aufgabe ist, insbesondere im Osten von Deutschland. Da haben wir jetzt viele Landtagswahlen und das macht vieles in dieser Debatte nochmal schwieriger, wenn da aus einem, ich sag mal, falsch definierten Pazifismus heraus Zurückhaltung herrscht, was Waffenlieferungen angeht. Aber mein Gott, deutscher Bundeskanzler sein ist keine leichte Aufgabe, insbesondere nicht in diesen Zeiten. Und da muss er immer und immer wieder betonen, in der Ukraine ist seit 5 Jahren eigentlich, wie Sie richtig sagen, seit 12 Jahren ein furchtbarer Krieg. Und die Ukrainer verteidigen unsere Freiheit, europäische Freiheit, unsere Werte, unsere Art und Weise zu leben. Und wir sind einfach in der Verantwortung, alles unserer Macht Stehende zu tun, sie in diesem Kampf zu unterstützen. Und das Mindeste, was wir da machen können, ist, um gesellschaftliche Zustimmung zu werben. Punkt.
Interessant ist ja, wenn ich auf die Umfragen, wir haben ja mehrere Umfragen als Stiftung in letzter Zeit gemacht zu diesem Thema, zurückkomme, dass eine Mehrheit der Deutschen immerhin, das wäre sicher vor 10 Jahren noch anders gewesen, prinzipiell erkannt hat und der Meinung ist, dass Deutschland mehr für seine Verteidigung tun muss. Und zwar nicht nur finanziell, sondern in vieler Hinsicht. Das ist eine klare Mehrheit, die das glauben. Interessanterweise mehr Junge als Alte. Das ist interessant. Ja, die jungen Menschen sehen die Gefahr und damit den Grund. Was vielleicht wichtig wäre, aus meiner Sicht noch zu vermitteln, ist natürlich dieser enge Zusammenhang von Lieferungen, Zusammenarbeit mit der Ukraine, mit der eigenen Verteidigung, was Herr Gontscharenko auch gerade gesagt hat, was beide gesagt haben. Das ist aus meiner Sicht entscheidend, wirklich diesen Nexus herzustellen. Aber das machen wir eigentlich immer zum Schluss so ein bisschen. Schauen wir doch mal ein wenig in die Zukunft, vielleicht in Etappen. Wir können alle nicht in die Zukunft schauen, aber vielleicht ein wenig. War das, was da jetzt passiert ist in Ankara, war das ein Schritt tatsächlich in eine Richtung einer intensiveren Zusammenarbeit mit den USA innerhalb der NATO? Oder war das, wie so vieles, was wir erleben, nur so etwas Taktisches, kurzfristig? Ich meine, Donald Trump hat gesagt, mir gefällt dieser Satz immer noch, there was tremendous love in this room, über dem Raum, wo er mit allen Staatschefs der NATO gemeinsam, mit allen Regierungschefs der NATO gemeinsam war. Ist das tatsächlich nur wieder eine kurzfristige Stimmung oder sehen wir da doch eine Wiederannäherung mit auf der anderen Seite auch den Europäern und Kanada, nicht zu vergessen, wichtiger NATO-Partner, die dann doch wieder ein bisschen stärker zusammen?
Ich glaube ja. Ich bin da, wie gesagt, vorsichtig optimistisch, weil es um Donald Trump geht. Aber da ist schon eine Fortsetzung oder zumindest so sieht es aus. Ich würde sagen, die Europäer haben tatsächlich bis jetzt aus meiner Sicht ihre beste diplomatische Leistung gebracht. Wenn man zusammen die letzten Wochen betrachtet, das, was in Frankreich war, das, was der französische Präsident gemacht hat, was auch der NATO-Generalsekretär Mark Rutte gemacht hat, Trump hat ihn sehr, sehr viel gelobt. Ist ja nicht neu, dass sie ein gutes Verhältnis haben und Rutte wird ja auch in Deutschland manchmal so herablassend kritisiert, so nach dem Motto Schleimer. Ich sehe das anders. Es zeigt Wirkung. Ja, und die Lage ist wirklich schwierig. Wir dürfen nicht vergessen, noch vor einem halben Jahr hat Donald Trump gesagt, ich will Grönland haben. Das hat er jetzt vor dem Gipfel in Ankara wieder mal anklingen lassen oder aus seiner Umgebung hieß es. Das heißt, dieser Wunsch ist da, aber die Haltung der Europäer damals eben nach Davos, nach dieser Grönlandrede, hat Trump auch gewisse Grenzen aufgezeigt. Natürlich ist Trump jetzt geschwächt durch seinen Waffengang Krieg gegen den Iran zusammen mit Israel. Das kann sich ändern, aber generell würde ich sagen, haben jetzt alle was gelernt, Europäer, aber auch die Amerikaner, dass man aufeinander angewiesen ist. Deshalb ist meine vorsichtige Hoffnung, dass es nicht nur nach diesem Gipfel ein paar Tage hält und dann ist wieder eine ganz andere Welt. Ich glaube, das könnte tatsächlich, es geht um viel Geld. Und Donald Trump hat es ja gesagt, ja, die amerikanische Industrie verdient sehr viel Geld damit. Und ich glaube, das ist ein Argument, das Donald Trump hört.
Ich glaube, ich kann mich bei dem vorsichtigen Optimismus anschließen. Muss immer aufpassen, dass sich das eigene, der eigene Wunsch oder eigenes Wunschdenken und die Analyse der tatsächlichen Situation nicht zu sehr vermischen. Aber ich glaube, es war jetzt ein sehr, sehr positives Signal. Mein großer Wunsch ist aber tatsächlich, dass diese, und da muss ich Ihnen, Herr Gonczalko, anschließen, das war eine große diplomatische Leistung, die Europäer da abgeliefert haben. Aber dieser großen diplomatischen Leistung müssen sich jetzt auch konkrete Taten anschließen. Und das heißt einmal Finanzmittel, da können wir Deutschen, glaube ich, ganz, ganz happy sein mit den 125 Milliarden, die wir dieses Jahr in die Hand nehmen. Aber daran müssen sich dann auch konkrete militärische Fähigkeiten anschließen. Also alles, jedes Lippenbekenntnis ist gut und schön und ist wichtig. Aber es müssen konkrete Taten folgen, weil ich kann es ehrlicherweise nicht mehr hören, wie wir seit 5 Jahren in Deutschland sagen, naja, auf irgendwelchen Panels, wir haben es verstanden, wir müssen Verantwortung für unsere eigene Verteidigungsfähigkeit übernehmen, bla bla bla. Ja, verstehen. Ist Erkenntnis, was ich jetzt tun muss, ist eine wichtige Zutat, aber das Handeln, was aus dieser Erkenntnis folgt, das ist das Entscheidende und das müssen wir jetzt, das müssen wir langsam mit wirklicher PS auf die Straße bringen.
Könnte dir nicht mehr zustimmen, auch nicht mehr. Immer wenn man von dem Weckruf spricht, der Europa angeblich ereilt hat und das schon unter Trump 1 und man hat aber so wenig gesehen, was dann eigentlich aus diesem Weckruf folgte. Deswegen, also kann ich dir nur beipflichten, dass da dann tatsächlich wir uns an diesen Taten messen lassen sollten. Ganz, ganz herzlichen Dank an Sie beide. Herzlichen Dank, Kerry Hoppe. Herzlichen Dank, Roman Gonczarenko, für das Gespräch, für eure Expertise und Einsichten. Ich noch ein kurzer Hinweis auf unsere Website. Wir hatten gerade schon unsere Umfrage angesprochen. Wenn Sie auf www.freiheit.org gehen, finden Sie da einen Artikel zum NATO-Gipfel mit vielen interessanten Umfragen, Artikeln, Analysen. Also ein Blick auf die Website lohnt sich. Und damit verabschieden wir uns mit dieser Folge und hören uns im nächsten Monat wieder.
Vielen Dank und tschüss.
Das war Freigedacht. Ein Podcast der Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit in Kooperation mit der Europäischen Akademie Berlin und dem Europa-Podcast. Wir freuen uns über Feedback, Empfehlungen und Bewertungen. Bis zur nächsten Folge.